Also O-Ton zum Beispiel, ohne sie hätten wir das gar nicht durch die ganze Bürokratie geschafft. Ja, vielen Dank, dass Sie uns die ganze Zeit hier begleitet haben während des Krankenhausaufenthaltes und vielen Dank, dass wir Sie auch nach der Entlassung vielleicht bei Fragen nochmal anrufen durften. Das sind so typische Rückmeldungen. Ja, da kommt vielleicht jetzt der typische sozialarbeiterische Satz, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist natürlich das Motto, was immer so über allem schwebt. Bei dem einen eben ein bisschen mehr, bei dem anderen weniger.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Mein Name ist Christoph Konvent und heute treffe ich eine weitere Kollegin aus dem SAH, und zwar Luise Leuchert. Sie ist Sozialarbeiterin in unserem Sozialdienst und steht unseren Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen bei sozialen, emotionalen und praktischen Fragen, die mit der Krankheit, dem Krankenhausaufenthalt und der Zeit nach der Entlassung in Zusammenhang stehen, mit Rat und Tat zur Seite. Wir sprechen darüber, warum so viele Betroffene mit der Situation überfordert sind, welche Konflikte entstehen können, wie wichtig die emotionale Unterstützung dieser Menschen ist und wie viel Dankbarkeit ihr entgegengebracht wird. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und schickt uns Fragen und Anregungen an podcast@sah-eschweiler.de. Und jetzt geht's los mit Wir sind das SAH und Luise Leuchert. Herzlich willkommen, Luise Leuchert.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist Sozialarbeiterin in unserem Sozialdienst. Wie oft am Tag klingelt bei dir das Telefon?
Ständig. Ja, ich würde mal sagen, alle 5 bis 10 Minuten. Und meistens zum Nachmittag hin wird es etwas ruhiger. Ja, aber es klingeln auch meistens 2 Telefone.
Das Ding nach viel Arbeit. Bevor wir weiter drüber sprechen, bekommst auch du, wie alle anderen, ein paar schnelle Fragen aus unserem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt auch dieses Mal mit Alter.
38.
Größe.
Ich glaube 1,68.
Lang nicht mehr gemessen. Geburtsort?
Gera, das ist in Thüringen.
Und Lebensmotto?
Einfach mal machen.
Was ist deine beste Angewohnheit?
Ja, jetzt hast du mich natürlich ein bisschen erwischt. Aber ich denke, jetzt mal einfach bezogen auf den Arbeitsalltag, bin ich recht gut organisiert, weil es einfach auch der Job abverlangt. Das bin ich tatsächlich im Privatleben weniger, da ist meine Energie wohl verbraucht. Ja, ich bin meistens entspannt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Angewohnheit, entspannt und meistens ruhig.
Du musst dich entscheiden für Fahrrad oder E-Bike?
Fahrrad.
Wohnung in der Stadt oder Häuschen auf dem Land?
Auf jeden Fall auf dem Land.
Hund oder Katze?
2 Katzen.
Sport oder Faulenzen?
Sport, aber auch gerne Faulenzen.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Was schmeckt dir besonders gut, womit du andere in die Flucht schlagen kannst?
Koriander.
Mit wem würdest du gerne einen Tag die Rollen tauschen? Mit Michelle Obama, mit Ursula von der Leyen oder mit unserer First Lady Elke Büdenbender?
Oh, gerne hier mit der Elke Büdenbender hier bei uns in Deutschland. Mhm. Finde ich sehr interessant.
Welchen Promi bist du schon einmal per Zufall über den Weg gelaufen?
Anthony Hopkins, das fand ich klasse.
Wo war das?
In meiner Ausbildung im Hotel Adlon in Berlin.
Ach, witzig. Wie nah bist du am Wasser gebaut?
Nicht so nah.
Bei welcher Fernsehshow würdest du vielleicht mitmachen? Bei Wer wird Millionär, beim perfekten Dinner oder beim Supertalent?
Beim perfekten Dinner, wenn.
Bist du eine gute Köchin?
Zu 80%.
Welche App auf deinem Handy ist die allerwichtigste?
Ich bin sehr kreativ, ich mag Pinterest gerne.
Auf welches jährlich wiederkehrende Ereignis könntest du gut und gerne verzichten? Auf Silvester, auf Weihnachten oder Karneval?
Auf keins. Am ehesten Karneval vielleicht, aber habe ich auch lieben gelernt. Ich bin damit nicht aufgewachsen, aber...
Geht schon auch.
Das kann man schon mitnehmen.
Glaubst du an Karma?
Bedingt.
Okay. Ja, danke bis hierher. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Dein Telefon ist dein wichtigstes Arbeitsmittel. Wer ruft dich an und warum?
Ja, vorrangig Angehörige, aber auch Patienten, Mitarbeiter des Hauses sowieso aus allen Abteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber natürlich auch ganz viel externe Ämter, Behörden, Krankenkassen, Altenheime. etc. etc. Ja, also wir sind in beide Richtungen gut vernetzt, sowohl im Haus als auch eben außerhalb des Hauses.
Ihr seid also quasi eine Schnittstelle, wenn ich es richtig verstehe. Um was konkret kümmert ihr euch?
Genau, wir bilden eine Schnittstelle zwischen dem Patienten, Pflege und Ärzten, aber auch externen Institutionen. Und ganz konkret kümmern wir uns um Rehabilitationen, um die Einleitung aufgrund verschiedener Erkrankungen. Darüber hinaus ein ganz großes Feld ist das Thema häusliche Versorgung mit allem, was dazugehört. Organisation ambulanter Pflegedienste, Haushaltshilfe, Hilfsmittel, Hausnotrufsysteme, also alles, was zu Hause einfach das Leben mit Einschränkungen erleichtert. Dann natürlich die ganzen stationären Versorgungen, wie zum Beispiel Kurzzeitpflege, Langzeitpflege in den Pflegeheimen. Hospizplätze organisieren wir auch, Wohngemeinschaften für ältere Menschen. Und auch allgemein werden wir angefragt für Beratung und die können wirklich jede soziale Problemlage betreffen. Das ist recht unterschiedlich und ja, sehr vielfältig und spannend.
Kann man sagen, du kämpfst dich für die Betroffenen durch den ganzen Papierkram?
Genau, allerdings nicht für die Betroffenen, sondern mit den Betroffenen, so würde ich es formulieren. Ja, da kommt vielleicht jetzt der typische sozialarbeiterische Satz, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist natürlich das Motto, was immer so über allem schwebt. Bei dem einen eben ein bisschen mehr, bei dem anderen weniger.
Wie aufwendig und kompliziert sind diese Prozesse denn überhaupt?
Da gibt es alle Kategorien. Aktuell haben wir zum Beispiel einen Fall einer Dame, die einfach ein höheres Gewicht hat als vielleicht so der übliche Durchschnittsmensch und in ein Altenheim verlegt werden muss. Und das sind so Fälle, die verbrauchen einfach viel Zeit. Aber auch Fälle in der Onkologie oder auch auf der Palliativstation, da brauchen wir einfach mehr Zeit. Das ist nochmal ein anderes Setting, wo man die Menschen nochmal anders auch mit an die Hand nehmen muss. Mhm. Da braucht man mehr Zeit.
Du hast gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Heißt das, ihr vermittelt nicht den Reha-Platz, sondern den Kontakt?
Also auf das Beispiel bezogen, wir vermitteln den Reha-Platz, weil es tatsächlich schneller geht. Ja, wir arbeiten ja einfach um ein Gesundheitssystem, was sehr schnelllebig ist. Also da können wir uns jetzt nicht erlauben, dem Patienten zu sagen, kümmern Sie sich bitte um Ihren Reha-Termin selber. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Mhm. Aber alles Weitere, wenn so ein Termin verschoben werden muss oder abgesagt werden muss, sagen wir den Leuten schon, nehmen Sie den Hörer in die Hand und rufen Sie dort bitte selbst an.
Jetzt sagt man ja, wir Deutschen sind Bürokratie-Weltmeister. Merkst du das in deinem Arbeitsbereich auch?
Absolut. Ja, man merkt das einfach daran. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei. In der Zeit hat sich das massiv verschoben. Ich würde mal sagen, Schreibtischarbeit sind mittlerweile schon 60% der eigentlichen Arbeit. Ja, man muss also sehr gut schauen, dass man die Patienten auch noch sieht. Mhm. Und sich da wirklich gut miteinander vereinbaren können. Das erfordert wirklich ein hohes Engagement an Organisationstalent auch.
Hast du das Gefühl, es könnte vieles einfacher, unkomplizierter sein?
Absolut, ja.
Vielleicht hört das ja der richtige Mensch an der richtigen Position.
Der darf sich gerne bei uns melden.
Gibt es denn überhaupt Patientinnen und Angehörige, die ohne deine Hilfe auskommen, die das ganz alleine schaffen?
Ja, natürlich. Das ist ja auch schön zu sehen, ja, dass man manchmal eben, wenn man beauftragt wurde, auf diejenigen zugeht und dann wirklich sehr engagierte und gut aufgestellte Patienten und Angehörige erlebt, die wirklich die Dinge auch selber für sich regeln und auch vorausschauend denken. Die gibt es auch.
Schon auch.
Genau, die gibt es auch und das ist auch zwischendurch wirklich schön zu sehen. Meistens sind wir dann gar nicht mit dabei oder geben vielleicht noch 1-2 kleine Impulse.
Aber du hast schon gesagt, das System ist kompliziert, deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Gruppe jetzt nicht die größte Gruppe ist.
Nein, nein, das darf man so klar sagen. Die größte Gruppe sind wirklich dann die Menschen, ne, die alleine leben oder Angehörige, einfach schon zum Beispiel durch demenzielle Veränderungen lange überfordert sind und irgendwann bei uns stranden und dann ist wirklich viel Hilfe erforderlich.
Jetzt ist deine Arbeitszeit ja auch begrenzt und du musst irgendwo auch eine Abgrenzung hinbekommen. Wie klappt das?
Also in meinem Fall ziemlich gut. Ich arbeite in Vollzeit und die überschreite ich in der Regel nicht. Das habe ich mir einfach vorgenommen. Man ist lange genug dann schon da und ich kann wirklich sehr gut hier die Tür hinter mir schließen im Krankenhaus, habe noch meinen Fahrtweg von 40 Minuten nach Hause aufs Land. Und bis dahin, bis ich zu Hause bin, habe ich alles kompensiert.
Das ist die Schwelle quasi zum Privatleben.
Genau.
Du erlebst ja Menschen in Krisensituationen, ne? Die haben Stress, das ist eine Situation, die jetzt nicht alltäglich ist. Wie wichtig ist Empathie da in deinem Job?
Ziemlich wichtig, habe ich gelernt. Ja, wenn man so frisch aus dem Studium kommt, ist das sicher nicht das Erste, woran man denkt, so meistens als junger Mensch, sondern muss irgendwie erstmal mit dem ganzen System und drumherum klarkommen. Man merkt dann aber relativ schnell, dass es wirklich ja grundlegend wichtig ist, und das auch ja ein Einfühlungsvermögen hineinversetzen in die Situation von jemand, der beispielsweise eine Diagnose bekommen hat, die vielleicht lebensbegrenzend ist, und das von heute auf morgen, und dann muss in diesem schnelllebigen System alles erledigt werden, dass man da wirklich gucken muss, dass man den Patienten unterwegs nicht verliert. Sonst klappt das nämlich auch alles nicht so gut.
Was musst
am
du
Ende.
Ja, was musst du sonst noch mitbringen außer Empathie, um deinen Job gut zu machen?
Man muss sich sicher doch ein bisschen Fell hier erarbeiten. Das ist schon wichtig. Ja, eine gewisse Resilienz sollte man mitbringen, ja, und ein hohes Organisationstalent. Man ist in diesem Job, hat hier im Haus zumindest seine feste Zuteilung zu Stationen, und dafür ist man auch hauptverantwortlich.
Du sagst gerade dickes Fell, auch im Hinblick auf, sag ich jetzt mal, emotionale Abgrenzung zu den Schicksalen, die man da ja auch hautnah mitbekommt.
Ja, wobei, da würde ich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man ist ja kein Stein. Ja. Also bei mir hat das seine Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Das geht so ein Stück weit mit, aber dann grenze ich mich da auch ziemlich bewusst ab. Genau.
Jetzt ist deine Hilfe ja unheimlich wertvoll. Deswegen kann ich mir vorstellen, bekommst du ja auch ganz viel Dank zu spüren. Was bekommst du da für ein Feedback von den Angehörigen, vielleicht auch von den Patienten?
Also O-Ton zum Beispiel, ohne sie hätten wir das gar nicht durch die ganze Bürokratie geschafft. Ja, vielen Dank, dass Sie uns die ganze Zeit hier begleitet haben während des Krankenhausaufenthaltes, und vielen Dank, dass wir Sie auch nach der Entlassung vielleicht bei Fragen nochmal anrufen durften. Die meisten Patienten sind froh, wenn wir vorbeikommen, sagen, ach, der Sozialdienst, das ist aber schön, ich habe das und das und das. Ja, also da hat man oft schon mal einen ganz guten Einstieg miteinander. Ja, da sind die meisten Leute sehr, sehr froh, dass man da auch einen festen Ansprechpartner an den jeweiligen Kliniken hat. Und da kriegen wir wirklich, würde ich sagen, in 90% der Fälle durchweg super positives Feedback, was einen natürlich dann auch sehr, sehr freut und die Arbeit auch lohnenswert macht am Ende. Das ist wirklich immer ein sehr schöner Dank.
Sind das so die Nachrichten, die dich dann gut gelaunt in den Feierabend gehen lassen?
Auf jeden Fall. Also da freuen wir uns alle drüber. Das gibt dann nochmal Auftrieb, gerade vielleicht, wenn der Tag auch mal nicht so gut war.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, die Leute begrüßen euch, der Sozialdienst. Ist es denn so, dass alle überhaupt wissen, dass es diesen Sozialdienst gibt und was eure Aufgaben sind?
Nein, das weiß leider immer noch nicht jeder. Deswegen finde ich super, dass wir den Podcast machen. Also in den Krankenhäusern gibt es überall einen Sozialdienst. Und wir verbringen auch einen Teil der Arbeit damit, zu erklären, was wir genau machen, wofür wir da sind. Es ist natürlich auch so, dass Leute uns skeptisch gegenüber sind beim Erstkontakt und denken, wir sind vom Sozialamt oder von irgendwelchen Ämtern außerhalb des Krankenhauses. Also da gibt es schon noch Aufklärungsarbeit zu tun. Die machen wir natürlich auch gerne und teilen dann immer noch mal mit, dass wir keine Kontrollinstanz sind, dass wir nichts an sämtliche Ämter oder Krankenkassen zurückmelden, sondern dass wir auch eine Schweigepflicht haben und natürlich, ja, dass auch ein freiwilliges Angebot ist, das niemand in Anspruch nehmen muss. Wir drängen niemand etwas auf. Es ist immer ein offenes Angebot.
Mit welchen Kolleginnen und Kollegen hast du den meisten Kontakt?
Viel Kontakt mit den Ärzten und natürlich der Pflege, darüber hinaus viel Kontakt mit dem Case-Management, weil die eben auch wie wir zum Entlassmanagement gehören, der Pflegeberatung, die auch ein wichtiger Bestandteil sind im Rahmen der Entlassung. Genau. Und ja, weitere Berufsgruppen, aber die ich so genannt habe, sind hauptsächlich unsere Hauptansprechpartner.
Jetzt war dein Weg ja nicht so geradlinig in Richtung Sozialarbeit, sondern du hast ja noch was ganz anderes gelernt.
Genau, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und fand die überhaupt nicht gut, habe ich aber zu Ende gemacht. Der Vater war hinterher und habe parallel immer überlegt, was kann ich denn anderes machen? Aber ich, so als junger Mensch, völlig ahnungslos, ich hatte gar keine Idee und bin dann über eine damals gute Freundin von mir an den Studiengang Soziale Arbeit geraten und habe mich in Vorlesungen gesetzt und habe dann beschlossen, das mache ich jetzt einfach. Mhm. Und fand das super, bis auf natürlich einige Punkte. Ich habe zum Beispiel diesen Bereich, in dem ich jetzt arbeite, einfach bemerkt im Studium, der wird gar nicht erwähnt. Es ist sehr ausgelegt auf Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Also habe ich dann die Chance einfach in den Semesterferien genutzt und mich auch in anderen Bereichen in Form von Praktika weiter informiert.
Und da bist du dann zum ersten Mal in Kontakt mit dem Krankenhaus gekommen?
Ja, nicht mehr mit dem Krankenhaus, aber mit einer Sozialarbeiterin aus einer Reha-Klinik, aus einer neurologischen Reha-Klinik. Da habe ich ein längeres Praktikum gemacht und habe dann gedacht, gut, Krankenhaus gibt's ja auch noch. Bewerbe ich mich einfach mal nach dem Studium. Habe ich aber keine Stelle gekriegt und habe dann die Initiativbewerbung hier nach Eschweiler geschickt und das hat funktioniert.
War es denn dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war schockiert. Ich wollte direkt wieder aufhören. Ja. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Hier, das sind ihre Stationen. Dann auch gleich diese Hammerstation, die wir hier auch im Haus haben, wo wirklich richtig gut zu tun ist. Ja, da war ich am Rande der Verzweiflung, gefangen in ganz viel Überstunden, weil ich immer Angst hatte, nach Hause zu gehen und weil ich Angst hatte, was zu vergessen. Und alles war für mich wichtig. Ich konnte nichts differenzieren. Mhm. Das hat schon so ein gutes Jahr bis zwei Jahre gebraucht, bis ich da entspannter geworden bin.
Das heißt, du hast selber den Schalter umgelegt oder hast du auch Rahmenbedingungen verändern können?
Nee, den habe ich tatsächlich selber umgelegt.
Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das interessiert mich, was die Luise macht, das könnte ich mir auch für mich gut vorstellen. Was würdest du dem oder der raten?
Der Person würde ich raten, die Augen und Ohren nach Stellenanzeigen aufzuhalten und dann in erster Linie sich wirklich vorher zu informieren, was erwartet mich in dem Berufsfeld, weil es sicher nicht das klassische Berufsfeld eines Sozialarbeiters ist. Das muss man einfach ganz klar erwähnen. Thema Beziehungsaufbau ist da eigentlich eher klein geschrieben oder man muss ihn in sehr kurzer Zeit leisten. Es erwartet einen aber auch wirklich ein vielfältiges Berufsfeld. Hier am St. Antonius Hospital betreuen wir neben dem Krankenhaus auch das Euregio Reha Zentrum mit. Hat da also nochmal wirklich in sämtlichen Themen, was die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit eines Menschen anbetrifft, zu tun. Und Thema Krankenhaus, sehr vielfältig mit den unterschiedlichen Kliniken, die wir hier im Haus haben. Ganz spannend, also das ist mein Hauptbereich, ist die Onkologie verbunden mit der Palliativstation, sehr spannender Bereich. Die Intensivstation haben wir hier, wirklich viele spannende Bereiche, wo es sich lohnt reinzuschauen und wo man auch Schwerpunkte legen kann.
Luise, vielen Dank für deinen Besuch und für deine Zeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute.
Sehr, sehr gerne.
Das war Wir sind das SAH mit Luise Leuchert. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@sah-eschweiler.de. Bis zum nächsten Mal.